You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News im tagesaktuellen Programm von Radio Korax und in der Übernahme von anderen freien Radios. Wir wollen heute über eine Ausstellung in Halle informieren, eine Ausstellung zur Verfolgung von Sinti und Roma. Wir wollen auf eine weitere Ausstellung blicken, die gerade in Dresden gezeigt wird, eine Ausstellung über Todesopfer rechter Gewalt seit 1990. Wir setzen eine Reihe zu kolonialen Spuren in Leipzig fort und dann bleiben wir kurz noch in Leipzig. Es gibt Infos zu einer Demonstration, die am 15. Juni in Leipzig stattfinden wird. Das Programm für die Antifa News in dieser Woche.
Ist mein Großvater mit seiner Frau Adelheid. Dann meine Großmutter hat den jüngsten Sohn zu der Zeit auf den Arm. Und auf der Treppe stehend ist Onkel Olitz, der auch später sie alle ja gerettet hat quasi in Auschwitz. Dann mein Großvater, mein Vater in der Mitte mit dem Lockenkopf und dann der jüngste Bruder Alfred.
Raffaela Laubinger steht im zweiten Stock des Ratshofes in Halle. Vor ihr ein Ausstellungsbanner. Auf mehreren solchen Stellwänden ist die Ausstellung »Vergiss die Fotos nicht, das ist sehr wichtig« aufgebaut. Sie thematisiert die Verfolgung mitteldeutscher Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Die Banner sind gefüllt mit Texten, Dokumenten und Fotografien. Sie zeigen, was die Ausstellungsmacherinnen recherchieren konnten über die einzelnen Personen, auch über die Familie Laubinger.
Mein Vater hat überlebt und sein Vater und seine Brüder, weil der älteste Siegmund Laubinger, sie von Auschwitz damals, er hat in der Schreibstube gearbeitet mit, hat sie auf Liste setzen lassen nach Buchenwald. Und aufgrund dessen haben sie überlebt, sonst hätten sie dasselbe Schicksal gehabt wie ihre Mutter Adelheid Richter, die mit dem jüngsten Sohn Rolf dann ins Gas gehen musste. Ja, die Käthe, das jüngste Kind, ist den Bedingungen des Lagers unterlegen. Das ist hier leider noch nicht in dieser Ausstellung, weil Jana das letztes Jahr erst durch mich erfahren hat. Ich hatte ihr eine Geburtsurkunde gegeben von Käthe Laubinger, die in meinem Besitz ist. Und da gibt es auch keine Fotos, ne, von der Kleinen.
Die Ausstellung, die versucht, die Biografien von im Nationalsozialismus verfolgten Sinti und Roma nachzuvollziehen, ist vor allem Jana Müller zu verdanken. Sie leitet in Dessau das Alternative Jugendzentrum.
Also vor 20 Jahren habe ich ja begonnen, Überlebende, zunächst jüdische Überlebende und politisch Verfolgte einzuladen nach Dessau, mit Jugendlichen zusammenzubringen, Videointerviews zu führen. Und 2004 habe ich dann gezielt Kontakt zu Sinti gesucht, weil ich dachte, was ist eigentlich mit dieser Opfergruppe zu dem damaligen Zeitpunkt? Hat man noch sehr, sehr wenig über den Völkermord an Sinti und Roma gesprochen. Es gab das Denkmal in Berlin auch noch gar nicht.
Jana Müller beginnt zu recherchieren, stößt auf Listen, auf denen die Täter Sinti und Roma registrierten und versucht herauszufinden, was mit den Personen geschah, deren Namen dort verzeichnet sind. Auf diesem Weg lernt sie auch Raffaela Laubinger kennen, die auf den Fotos ihre Verwandten erkennt.
Ja, das war ein ganz bewegender Moment. Erstmal auch das Gefühl, dass fremde Leute Bilder von meiner Familie haben und wir selber als Angehörige gar nicht. Also da hatte ich schon ein ganz schönes Problem mit halt, ne? Und desto dankbarer bin ich ja, dass ich Jana Müller kennenlernen durfte und dass ich jetzt auch durch ihr vieles erfahren habe. Ich war letztes Jahr mit ihr in Magdeburg im Archiv, habe da 19 Akten meiner Familie durchgesehen, habe mir auch vieles in Reproduktion anfertigen lassen, was jetzt auch in meinem Besitz ist. Und das Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass wir selber oder auch mein Vater das gar nicht wussten.
Das Ausmaß des Genozids an den Sinti und Roma ist in der Ausstellung »Vergiss die Fotos nicht, das ist sehr wichtig« erahnbar. Viele der Menschen auf den Fotografien wurden in Auschwitz, Buchenwald oder anderen Lagern ermordet. Oft sind es nur polizeiliche Registrierkarten, Dokumente, Beschreibungen und Fotos der Täter, die vom Leben der Verfolgten zeugen. Einen umso höheren Stellenwert haben die Fotografien von Hans Welzel. Sie zeigen die Personen in ihrem Alltag und nicht durch den Kamerablick eines Täters. Welzel lebte in Dessau und war als Fotojournalist tätig. Es gibt zahlreiche Fotografien, auf denen Sinti und Roma abgebildet sind, die im Raum Dessau lebten.
Also grundsätzlich muss man sagen, dass Hans Welzel sich massiv von der Mehrheit seiner Zeitgenossen unterschieden hat. Also er sah wirklich in den Sinti Freunde. Er war aber eben auch nicht frei von Romantisierung, auch von Zuschreibung. Und ich würde das weniger aus den Bildern ablesen, als eben aus seinen Artikeln, wo manchmal auch so ein Überlegenheitsdenken durchscheint. Dennoch für die Zeit ist er meiner Ansicht nach positiv zu bewerten.
Vor allem sind die Bilder, die Hans Welzel in den 1930er Jahren von Sinti und Roma rund um Dessau anfertigte, rare Erinnerungen an Menschen, die verfolgt und ermordet wurden. Dass die Frage nach Fremddarstellung und Selbstdarstellung, die Fragen nach der Möglichkeit, ein Bild von sich selbst in die Welt zu setzen, nach systematischer Ausgrenzung und Stigmatisierung auch aktuelle sind, bestätigt Raffaela Laubinger.
Na, das teilweise falsche Bild, diese Stigmatisierung mit den Sinti, das hat ja seinen Ursprung. Und gerade wenn man das immer hört, was man denen angekreidet hat, auch in Freundeskreis, Bekanntenkreis, wenn man Menschen kennenlernt und man diskutiert darüber, diese Vorurteile sind noch in vielen Köpfen der Menschen. Und ich kann nur zeigen, durch mein Verhalten, halt, stopp, so sind wir nicht. Ne? Wir haben unsere normalen Berufe erlernt, wenn wir natürlich die Möglichkeit hatten auf gute Schulbildung. Heute ist es ja doch ein bisschen einfacher als damals. Und dieses Klischee, was da immer, ja, die Clown, ich denke mal, überall auf der Welt, egal welche Nationalität ich habe, wenn Menschen in Not sind, dass die Mundraub begehen. Und das ist ein ganz normales Verhalten, finde ich, dann in der Situation. Und es dürfen halt auch nicht alle über einen Kamm geschert werden. Das passiert besonders bei Sinti und Roma. Und das ist ganz erschreckend, weil wenn man sieht in der Welt, was für Gewalt, was tagtäglich stattfindet, da kann man das nicht nur an ein Volk festmachen, so ungefähr das. Also überall gibt es diese Stigmatisierung teilweise ja auch dann, ne?
Die Ausstellung Vergiss die Fotos nicht, das ist sehr wichtig. Die Verfolgung mitteldeutscher Sinti und Roma im Nationalsozialismus ist noch bis zum 17. Juni im 2. und 4. Stock des Ratshofs in Halle zu sehen.
Im Juli 2009, also vor 10 Jahren, ist Marwa El-Shabini in Dresden aus rassistischen Motiven ermordet worden. Marwa El-Shabini kam aus Ägypten, wo sie Pharmazie studierte und im Team der nationalen Handballmannschaft spielte. 2005 kam sie mit ihrem Mann nach Deutschland und 2008 sind sie zusammen nach Dresden gezogen. Ein Jahr später wollte sie mit ihrem Mann nach Ägypten zurückkehren. Doch es kamen eine Reihe von Ereignissen dazwischen. Im August 2008 ist sie auf einem Spielplatz von einem Russlanddeutschen als Islamistin und Terroristin beschimpft worden. Da Passanten daraufhin die Polizei gerufen hatten, kam es dann zu einem Gerichtsverfahren. Im Zuge dieses Gerichtsverfahrens ist Marwa El-Shabini von ihrem Angreifer im Gerichtssaal des Amtsgerichts Dresden mit 18 Messerstichen ermordet worden. Am 10. Jahrestag ihrer Ermordung soll in Dresden ein Gedenken an Marwa El-Shabini stattfinden. Dazu wird in Dresden eine Ausstellung mit dem Titel Todesopfer rechter Gewalt eröffnet.
Bei der Ausstellung Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 geht es darum, nochmal zu dokumentieren, welches Bild sich unsere Gesellschaft von Opfer rechter Gewalt, rassistischer Gewalt gemacht hat. Es gab Fälle, die zu öffentlicher Empörung geführt haben, zu Kontroversen, aber es gab andere Fälle, die verschwiegen wurden oder nur als Verdachtsfälle eingeordnet wurden. Die Ziele dieser Ausstellung Opferrechte Gewalt, die auch ein pädagogisches Konzept hat, gerade für Schüler und Schülerinnen, ist rechte Gewalt als ein Phänomen, und es war ein schreckliches, virulentes Phänomen in unserer Gesellschaft, einmal zu erkennen, dieses Phänomen als folgerechte Ideologie zu begreifen und vor allem sich auf die Perspektive der Opfer rechter Gewalt einzulassen.
Das sagt Irma Castillo aus dem Bürgermeisteramt Dresdens, die an der Organisation der Ausstellung beteiligt ist. In der Ausstellung stehen die Lebensgeschichten von Opfern rechter Gewalt im Mittelpunkt. Ihr Schicksal soll beleuchtet werden. Und es geht um den Umgang mit der übrigen Gesellschaft, mit diesem Schicksal.
Das sind 188 Vorex-Tafeln, in denen Fotos von den Opfern rechter Gewalt, sofern welche vorhanden sind, gezeigt werden. Die Todesfälle werden erfasst, wenn der Tat von Zeuginnen oder von der Polizei einfach festgestellt wurde, dass es eine rechte Tatmotivation gab. Und es gibt immer einen Bildnachweis für jede von diesen Tafeln. Die ersten Tafeln sind eine Einführung, warum gerade diese Ausstellung, überhaupt die Idee der Ausstellung, das Konzept, warum das so notwendig ist. Man findet in jeder Tafel Angaben zu den Opfer, zu den Menschen, Name, Alter, Beruf und der tödliche Angriff wird knapp skizziert.
Anlass der Ausstellung in Dresden ist das Gedenken an Marwa El-Shabini, die vor 10 Jahren in Dresden ermordet wurde. Dass die Ausstellung sich mit Todesopfern rechter Gewalt seit den 90er Jahren beschäftigt, macht klar, der Mord an Marwa El-Shabini steht nicht für sich alleine. Es geht auch um eine weitergehende Kontextualisierung.
Es war uns wichtig als Arbeitskreis, der Ausländerrat, aber auch die Opferberatung, der RAA, der Johannstädter Kulturtreff und andere Akteure und Akteurinnen mitarbeiten. Es war für uns wichtig, einerseits eine Erinnerungskultur für Todesopfer rechter Gewalt, sage ich jetzt, zu pflegen. Wir können das sehr schlecht machen, wenn wir uns nur auf die uns hier in Dresden bekannten Fälle wie George Komondai oder Marwa El-Shabini beziehen. Wir wollten nach den Gründen fragen, weil das Schema wiederholt sich in der ganzen Bundesrepublik, wenn es um diese Opfer geht. Und für uns war es wichtig, mit der Ausstellung auch zu zeigen, als Arbeitskreis, warum wir auch lernen müssen, jede Form von Rassismus, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, von Antisemitismus. Man muss das lernen, man muss die Perspektive der Opfer kennen, um überhaupt aktiv dagegen vorzugehen.
Irma Castillo über die Ausstellung Opfer rechter Gewalt in Deutschland 1990 bis 2017, die ist aktuell in der Dresdner Volkshochschule zu sehen. Im Rahmen des Gedenkens an Marwa El-Shabini wird es außerdem zahlreiche weitere Veranstaltungen geben. Die Geschichte des Kolonialismus hat Spuren hinterlassen. Und das nicht nur in den Ländern, die kolonisiert worden sind, sondern auch in den Städten, aus denen die Kolonialisten kamen. So auch in Leipzig. Die AG Postkolonial hat sich auf Spurensuche in Leipzig begeben.
Wir möchten einige Beispiele herausgreifen, anhand derer verblüffende Lücken in der Erinnerungskultur der Stadt Leipzig für die Zeit von 1871 bis 1933 deutlich werden. Es sind Lücken, die sowohl auf Seiten der offiziellen städtischen Bemühungen um eine umfassende Geschichtsschreibung und Gedenkkultur auffallen. Und es sind Lücken, die auch seitens zivilgesellschaftlicher Initiativen, die sich für die Aufarbeitung der Vergangenheit der Stadt engagieren, nicht gefüllt werden. Verblüffend sind diese blinden Flecken insofern, als dass der Kolonialrassismus als Bestandteil unserer Stadtgeschichte kein Gegenstand jahrelanger historischer Forschung ist. Anlässe bzw. Orte zum Gedenken und Erinnern an diese diskriminierungsreiche Zeit gäbe es leider sehr zahlreich. In Leipzig sucht man sie jedoch vergebens. Wir sind der Ansicht, dass ein solches erweitertes Erinnern an Rassismus in der Vergangenheit einen Beitrag zu einem besseren Verständnis und schließlich zur Abschwächung von heutigem Alltagsrassismus leisten kann. Werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf die gegenwärtige offizielle Stadtgeschichtsschreibung. Hier hat sich anlässlich des 1000. Jubiläums der Ersterwähnung Leipzigs im Jahr 2015 viel getan. Eine mehrere tausend Seiten dicke, vierbändige Stadtgeschichte sollte bereits 2015 vorliegen. Auf Facebook erinnert das Projekt mit einigen historischen Fotos an koloniale Spuren in der Stadt. Es bleibt spannend, ob in der angekündigten wissenschaftlichen Gesamtchronik kritische Blicke auf die Epoche des Kaiserreichs einen Platz finden. Oder ob sie, wie es beispielsweise auch die Ausstellung Moderne Zeiten des Stadtgeschichtlichen Museums tut, davon erzählt, wie sich
Leipzig als eine der blühendsten Großstädte des Deutschen Reiches
feierte. Läuft man chronologisch durch die 2011 eröffnete Dauerausstellung im Alten Rathaus, so fällt auf, dass die Epochen des Kaiserreichs und mehr noch der Weimarer Republik in wesentlich heller ausgeleuchteten Räumen präsentiert werden. Für die Zeit vor 1914 ist emanzipatorischen Bewegungen, etwa der der Frauen und der der Arbeiter, und dem Erblühen jüdischen Lebens deutlich mehr Platz gewidmet als der Bedeutung des herrschenden Militarismus für die Stadt. Kolonialismus findet überhaupt keine Erwähnung, nicht einmal im Rahmen einer Darstellung der Internationalisierung der Wirtschaft Leipzigs. Im Bereich zur Repräsentation der 1920er Jahre sticht für unser Thema Alltagsrassismus nur ein Exponat hervor. Das ausgeprägte Leipziger Vergnügungs- und Varieté-Leben wird anhand eines Gastauftritts von Josephine Baker beispielhaft vorgestellt. Die KuratorInnen schrecken dabei nicht davor zurück, ein offensichtlich exotisierendes und rassifizierendes, zudem noch sexistisches, Originalzitat der Neuen Leipziger Zeitung von 1929 hervorzuheben, und zwar ohne jegliche kritische Kommentierung.
Josephine Baker wurde durch ihre Auftritte in der Pariser Revue Nègre ab 1924 schnell zur Berühmtheit. Legendär war ihr Tanz aus dem Stück La Folie du Jour, bei dem sie lediglich mit einem Rock aus 16 Bananen bekleidet war. 1929 schrieb die Neue Leipziger Zeitung anlässlich ihres Auftritts im Kristallpalast, sie sei das reizvollste Pigment, die erotische Komplementärfarbe einer allzu weißen Zivilisation.
Folgen wir weiter dem chronologischen Aufbau der Ausstellung, so fällt beim Übergang in die NS-Periode etwas auf. Anders als bei den vorherigen Epochenbrüchen ist kein direktes Herüberschreiten der Betrachtenden von einer Epoche in die nächste möglich. Stattdessen trennt ein Gang die Ausstellungsflächen für die Zeiträume vor und nach 1933. Danach betritt man einen wesentlich dunkleren Raum, die Exponate sind kaum zu erkennen. Es wird ein Kontinuitätsbruch symbolisiert und signalisiert, der den historischen Tatsachen, beispielsweise im Hinblick auf Rassismus, nicht gerecht wird. Kommen wir zu einem anderen Beispiel. Neben der offiziellen Stadtgeschichtsschreibung sind in den vergangenen Jahren eine Reihe populärwissenschaftlicher bzw. von LaienhistorikerInnen verfasster Gesamtdarstellungen der Stadtgeschichte vorgelegt worden. Das Thema Kolonial- und Alltagsrassismus sucht man auch darin vergebens. Und das, obwohl sich gerade die Konzentration dieser Bücher auf Alltagsgeschichte und historische Anekdoten besonders dafür anbietet. Sie könnten Ereignisse wieder ans Licht holen, die zeigen, wie sich LeipzigerInnen von anderen, von Fremden abgrenzten und welche Bedeutung das für sie selber hatte. Dabei verpasst es beispielsweise die Arbeit mit dem Titel »Die ganze Welt im Kleinen – Leipziger Geschichten aus 1000 Jahren« von Sebastian Ringel nicht nur diese Leerstellen in der Stadtgeschichte zu füllen. Mehr noch, sie thematisiert zwar die Menschenschau von 47 EinwohnerInnen aus dem damaligen Deutsch-Ostafrika auf der sächsisch-thüringischen Gewerbeausstellung 1897, zu einer kritischen Einordnung dieser Praxis kommt sie jedoch nicht. Vielmehr spricht sie selbst von ihnen als Attraktion.
Die 47 Ostafrikaner lebten ab dem 24. April in einem eigens errichteten afrikanischen Dorf im heutigen Clara Zetkin Park. Gleich nebenan befand sich eine Kopie der Haupthandelsstraße von Dar es Salaam, wo eine Musikkapelle umhermarschierte, die in Uniformen des Sultans von Sansibar gekleidet war. Dies jedoch waren nicht die einzigen Attraktionen des Parkes.
Das tausendjährige Leipzig, von Peter Schwarz, 2014 erschienen, aus dem stadthistorischen Laienverein Pro Leipzig, schildert umfassend Alltagsgeschichte der LeipzigerInnen im Zeitraum von 1870 bis 1918. Es bieten sich insofern viele Gelegenheiten, auch von Begebenheiten und Hintergründen rund um die Selbstwahrnehmung der BürgerInnen gegenüber Fremden, die Darstellung von nicht typischem aus anderen Teilen der Welt oder auch den Umgang mit Nicht-LeipzigerInnen aus anderen Städten, Regionen, Ländern zu berichten. Leider bleiben diese Aspekte Leipziger Kultur- und Sozialgeschichte im Dunkeln. Selbst zweifelhafte Praxen zur kulturellen Bereicherung der Stadt, wie die Zusammenstellung der Sammlung des Völkerkundemuseums, finden lediglich in Worten Erwähnung wie:
Weiterhin versorgten über 200 ehrenamtliche Bevollmächtigte und Förderer das Museum mit weiteren Sammelstücken aus aller Welt.
Ähnlich ausgeklammert bleiben die Hintergründe für den Erwerb von Exponaten in einem Artikel der Leipziger Blätter in der Ausgabe 2014. Konstanze Henschel gibt dort einen Abriss über die Geschichte des Leipziger Ägyptischen Museums. Dass ein beträchtlicher Teil der dort gezeigten Objekte unter Bedingungen britischer Kolonialherrschaft nach Europa kam, findet mit keinem Wort Erwähnung. Stattdessen ist von
Anschaffungen einfacher Gebrauchsgegenstände
des Direktors Steindorf die Rede.
Grabbeigaben und Reliefs gelangten nach Leipzig.
Bei Grabungen wurden
Bruchstücke von zerschlagenen Königsstatuen zutage gefördert, die heute in der Leipziger Ausstellung zu besichtigen sind.
Auch die Sammlung des Grassi-Museums für Völkerkunde ist in den Leipziger Blättern ein gern besprochenes Thema. Bereits im Herbst 2012 hatte Sigrid Heuer zum großen Auftritt einer alten Sammlung geschrieben. Hier kommt der Sammler Hermann Speck von Sternburg zu neuen Ehren und es wird von den Restaurierungs- und Katalogisierungsbemühungen des Museums in den 2000er Jahren berichtet.
Seit 2010 ist der prächtige Bestandskatalog Buddhas Leuchten und Kaisers Pracht nun komplett.
Weder die Umstände, unter denen von Sternburg die Exponate erhielt, noch welche Bedeutung ihr Import ins Kaiserreich und nach Leipzig hatte, noch eventuelle Besitzansprüche Chinas sind Gegenstand des Artikels. Einzig über die Neugier auf Fremdes, die den Freiherrn in seiner Sammelwut antrieb, schwadroniert die Autorin. Sie verbrämt diese letztlich selbst exotisierend, indem sie die Lesenden mitnimmt auf eine Reise durch Zeit und Raum. Eine Reise nach Fernost, nach Peking und in die Mandschurei, die letztlich in der kleinen Schatzkammer des Hermann Speck von Sternburg Raumes endet, der dank des unermüdlichen Einsatzes eines noch lebenden Großneffen des Freiherrn im neu gestalteten Grassi-Museum eingerichtet werden konnte. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele von der Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur in Leipzig, die ebenfalls lückenhaft hinsichtlich einer Aufarbeitung von historischem Alltagsrassismus sind. Sie betreffen viele für die Stadt sehr wichtige Institutionen und Identitätsträger, seien es Straßen, die Namen von kolonialen Feldherren tragen, beispielsweise die Ratzelstraße in Grünau, aber auch Denkmäler und Gedenksteine sowie Architektur. Oder seien es die historischen Darstellungen bedeutender Leipziger Institutionen, deren Geschichte bis in die Zeit des Kaiserreichs zurückreicht, etwa die Universität, der Zoo, die Mustermesse, das Reichsgericht. Oder sei es Leipzigs Renommee als Buchstadt, in der Buchdruckereien wie Hesse und Becker in den 20er Jahren völkische Romane wie »Volk ohne Raum« von Hans Grimm hunderttausendfach abdruckten, in der berühmte Brockhaus Verlag Lexikoneinträge über die Ordnung der Menschenrassen veröffentlichte und in der 1920 das sogenannte Koloniallexikon erschien, das im Artikel Kolonialpolitik feststellte, in den Kolonien ist
eingeborene Bevölkerung vorhanden, die sich auf einer von der europäischen weit entfernten Kulturstufe befindet und naturgemäß in einem Gegensatz zu den Interessen der weißen Kolonisten steht. Es ergab sich zunächst die elementare Aufgabe, diese eingeborene Bevölkerung der deutschen Herrschaft zu unterwerfen.
Dass wir hier auf Lücken in der gegenwärtigen Erinnerungskultur Leipzigs hinweisen wollen, soll keinesfalls den Verdacht nahelegen, dass die Nichtthematisierung und die Unachtsamkeit vor der Geschichte von Alltagsrassismus in Leipzig irgendeiner bewussten ideologischen Steuerung folgt. Keinesfalls stimmen sich LokalhistorikerInnen, GeschichtsliebhaberInnen und offizielle Stadtpolitik darauf ab, dass sie diese Seiten der Stadtgeschichte lieber ungeschrieben lassen wollen. Vielmehr haben wir es mit einer Konvention zu tun. Einer Konvention, die die Wahrnehmung ablenkt von rassifizierenden Grenzziehungen in Epochen, auf die wir uns in unserem Geschichtsbild gern auch positiv beziehen. Grenzen, die ständig gezogen wurden, um so etwas wie ein Wir unserer europäisch-deutschen Stadtgesellschaft zu imaginieren. Grenzen zu anderen, die gebraucht wurden und bis heute genutzt werden, um eine Leipziger, eine deutsche oder eine europäische Einheit zu erfinden, die in ihrer fantasierten Einheitlichkeit noch nie existierte.
Das war der dritte und letzte Teil einer Serie zu kolonialen Spuren in Leipzig, erstellt von der Leipziger AG Postkolonial. Weitere Infos findet ihr unter www.leipzig-postkolonial.de. Wir bleiben noch kurz in Leipzig, was dortige Proteste betrifft.
Wir weisen sie darauf hin, dass sozusagen, dann wir dort sagen, wenn wir sagen, die sollen sich verpissen und sollen hier nicht wiederkommen, dann kommen die, denke ich mal, auch nicht wieder.
Für ein würdiges Gedenken, Neonazi-Treff schließen. Das Ladenschlussbündnis ruft zur Demonstration am 15. Juni 2019 auf.
In der heutigen Kamenzer Straße 10 bis 12 in Leipzig befand sich das größte Frauenaußenlager des KZ Buchenwald. Das Gebäude steht noch, doch statt eines angemessenen Gedenkortes ist das Gelände seit 2007 Treffpunkt der militanten rechten Szene. Dort finden Konzerte und Elektropartys statt. Die Teilnehmenden kommen aus gut vernetzten Neonazi-, Rocker- und Hooligan-Strukturen.
Seit 2017 hat sich hier auch der rechte Kampfsporttreff des Imperium Fighteams eingerichtet. Sie trainieren für Wettkämpfe und mutmaßlich auch den Straßenkampf. Dessen Mitglieder waren am Überfall auf Connewitz im Januar 2016 und den völkischen Aufmärschen in Chemnitz im August 2018 beteiligt.
Sie sich verpissen.
Lasst uns den Faschisten ihre Infrastrukturen und Handlungsräume entziehen. Für ein würdiges Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, für die Schaffung eines Gedenkortes in der Kamenzer Straße 10 bis 12.
Kommt zur Demonstration am 15. Juni 2019. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz gegenüber des Leipziger Hauptbahnhofs. Neonazi-Treff schließen, Gedenkort schaffen.
Das waren die Antifa-News für diese Woche, wie immer an jedem Donnerstag in den drei Tagsübermagazinen von Radio Kurax und nachzuhören auf reihe-radios.net.